Tja, wer hätte das gedacht? England zieht als zweites Team ins Finale ein und kann jetzt zum zweiten Mal in Folge in einem EM-Finale antreten. Gegen Spanien geht es diesmal. Wie es dazu kommen konnte, das besprechen wir jetzt mit Uli Hebel hier im Rasenfunk und los geht's.
Sie hören den Rasenfunk.
Gol! Total José! Gol los Aristeas! Gol los Aristeas! Trelen y Total Luz!
Alles zur EM der Männer.
Hatte England heute mit Olli Watkins seinen Charisteas-Moment? Hallo Uli, schön, dass du da bist.
Selbstverständlich, genau das wird der Titel morgen in der Sun sein, grüß dich. Ja.
Hättest du damit gerechnet, dass wir um eine Verlängerung drumherum kommen bei diesem Spiel?
Ich habe es schwer gehofft, aber ich hätte nicht mehr damit gerechnet. Also meine sämtlichen Nahrungspläne liefen auf weitere mindestens 45 Minuten hinaus.
Scheiße, hattest du schon Carbs gestopft für die 30 Minuten extra?
Ja, man muss ja für alles präpariert sein in diesem Turnier, wenn man, so wie ich, auch beruflich ein bisschen mit den Engländern schauen muss. Ja.
Das glaube ich. Aber jetzt, also wir nehmen wirklich unmittelbar nach Abpfiff auf. Wir hatten noch nicht viel Zeit, das zu prozessieren. Aber was sind denn deine ersten Gedanken dazu, dass England eine Hälfte endlich mal Fußball spielt, werden wir gleich drüber sprechen, in der zweiten Hälfte dann nicht mehr und ausgerechnet in dieser Hälfte dann mit einem wirklich aber schönen Tor das Finale erreicht?
Also ich glaube, das muss inzwischen fast schon was sein, was die Truppe in sich hat. Also es muss sowas wie Aura sein. Ja, kann man wahrscheinlich auch so bezeichnen, ja, aber es muss ja sowas wie fast schon Aura sein, weil das ist ja inzwischen das Muster dieser K.O.-Runde, wenn du dir das anschaust. Erste Hälfte fand ich immer jeweils leichtes Upgrade zum vorherigen Spiel. Jeweils etwas mehr Balance, jeweils etwas bessere Pressingstruktur, jeweils so etwas wie Anflüge von Fußball. Zugegebenermaßen, ich habe sie nie besser gesehen als wahrscheinlich so nach circa 20 Minuten jetzt in dem Halbfinale. Mhm. In der ersten Hälfte und ab der zweiten Hälfte 0,0 Intensität. Es geht alles wieder weg. Aber zum Schluss machen sie halt wieder Tor und alles ist wieder so, wie es sein sollte.
Also ist es jetzt quasi der Leverkusen-Effekt nochmal ins Turnier reingetragen? Immer in der Nachspielzeit treffen kann kein Zufall sein?
Würde ich fast so sagen wollen, ja. Also das muss ja, also auch das ist ja bei Southgate, wie er wechselt oder wen er vor allen Dingen nicht auswechselt, dass der, glaube ich, weiß, den lass ich jetzt mal drauf, den Bellingham, weil vielleicht bringt er mir das ja noch was. Heute war es halt jemand anders gut, fair enough, da hat er eingewechselt sozusagen den späten Treffer und nicht
er hat zum ersten Mal bei einem großen Turnier Harry Kane vor der 90. Minute ausgewechselt, wenn England nicht deutlich in Führung lag. Und schon.
Und jetzt stehen wir alle da, ne, die wir gesagt haben, dass wir keinen dieser Wechsel peilen bis dato, weil Palmer wird eingewechselt für Foden. Den habe ich verstanden, den Wechsel, einfach nur aus profiltechnischen Gründen. Ich glaube, dass Palmer zu dem Zeitpunkt einfach besser passt als Phil Foden, der seinen Dienst getan hat. Das war mit Abstand sein bestes Spiel, war echt das einzige Spiel, wo man halbwegs ernst nehmen konnte im Turnier bis jetzt. Und bringt Palmer und der hat halt einfach auch sowas an sich, ne? Genau das, was ich meine. Der kommt halt drauf und sagt, so, bin jetzt da. Jetzt entscheiden wir mal die Spiele hier.
Jetzt geht's los. Ach so, wir haben noch mehr als 3 Minuten. Das ist ja verrückt. Was mache ich denn in all der Zeit? Ja, das kann sein.
Und mit Ollie Watkins kommt halt jemand, der endlich mal sowas wie Tiefe bringt, ne? Alleine schon mal, den du respektieren musst. Das war ja vorher leider gar nicht da in dem Spiel. Das ist ja sowieso ein riesengroßes Thema in dem Turnier für England. Wobei ich jetzt nicht sagen will, da werden wir gerne noch drüber sprechen, dass Kane seine Sache wiederum gut gemacht hat in der ersten Hälfte. Aber da kommt Watkins, der im Übrigen, ich glaube, San Marino war das, im Länderspieldebüt fast das gleiche Tor schon mal geschossen hat. Habe ich damals kommentiert. Das passt schon, dass du zwei bringst, die halt zwei überragende individuelle Saisons hatten. Weil die, glaube ich, zum Schluss noch nicht nur denken, A, wir können das, sondern B auch, ja klar, jetzt haben wir halt nur noch 10 Minuten, dann muss man es halt in 10 Minuten rein, das macht ja nichts.
Ja, wobei es andererseits muss man sagen, es war der zweite Schuss der zweiten Hälfte für England. Ja, ist jetzt nicht so, dass die Niederlande, die hatten, glaube ich, 4, also es war von beiden wenig. Aber dass der dann so reingeht, dass De Vrij rechnet, glaube ich, einfach nicht damit, dass er um sein Standbein herum den Schuss zieht und nicht vorne rum, so wie es quasi gängig wäre. Deswegen traut er sich diesen Ausfallschritt, weil alle Verteidiger wissen ja, wenn du den Schritt machst, kannst du getunnelt werden. Da warten ja manche Stürmer sogar drauf. Und er rechnet einfach nicht damit, dass er quasi sogar am Standbein noch vorbeigeht. Naja, es war eine Qualitätsaktion, ich glaube, so kann man sagen.
Ja, und voll des Selbstvertrauens. Aber ja, das überschminkt halt einmal mehr eine im zweiten Durchgang, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, gar keine Leistung. Einfach waren halt da.
Ja, okay. Lass mal mit der ersten Hälfte starten und dann würde ich nämlich gerne im Kontrast dazu über die zweite Hälfte sprechen. Denn in der ersten Hälfte, und du hast es ja gesagt, obwohl Xavi Simons mit einem wirklich sensationellen Schuss, bei dem er eigentlich einen unsauberen zweiten Kontakt hat, aber wenn du dann so mit dem dritten Kontakt schießt, dann ist alles gut. Da geht gehen die Niederlande in Führung. In der siebten Minute. Toller Treffer von Simons. Und dann wussten wir, okay, gut, jetzt muss England, und in der Regel hat ja England dann geliefert. So war es auch in dem Spiel. Aber was ich bemerkenswert fand, ich glaube, wir können dann über den Strafstoß und so schon auch noch sprechen, aber England ist diesmal dran geblieben und hat vor allem irre variabel gespielt vorne drin und damit die Niederlande richtig vor Probleme gestellt. Was hat denn da England anders gemacht als sonst?
Also es ging schon mal los. Also wie du sagst, es waren, glaube ich, diesmal 4 Freirollen, würde ich jetzt mal sagen, wo ich jetzt nicht genau wusste, also das war dann fast sogar schon so, dass es mir fast schon zu viel war, weil die richtigen Räume nicht mehr besetzt waren und die falschen dadurch teilweise offen lagen. Aber ich habe mir den Kommentar mal gespart, den rauszublöken, weil da war sowas wie Spielfreude erkennbar und die paar Extraläufe, die wohl angeordnet waren, weiß ich nicht, die scheinen insbesondere in der Offensivspiel einen großen Spaß gemacht zu haben. Sie haben, glaube ich, gecheckt, wenn die Mann gegen Mann spielen, Kane kommt kurz, De Vrij geht nicht unbedingt mit, weil das macht er halt ungerne, weswegen ich eigentlich dachte, er spielt mit Van de Ven, wenn ich ehrlich bin, weil das wäre sehr viel leichter gewesen, das so zu spielen. Und vor allen Dingen aber, beide Außenverteidiger haben aus meiner Sicht ein wesentlich besseres Spiel gemacht. Alleine Trippier, den wir so noch gar nicht gesehen haben, dass er einfach mal wirklich sowas wie Offensive meistens nur antäuscht.
Er stand höher als Saka zeitweise.
Genau. Und Kyle Walker, der vor allen Dingen mal sowas wie Intensität gebracht hat, mal nach vorne einfach gedrückt hat. Und dadurch wiederum konnten die beiden, die ja eigentlich alleine jeweils auf der Seite waren, also vor allen Dingen Bukayo Saka auf der rechten Seite, konnte nach innen. Und so haben sie dann endlich mal im Zentrum oder in den sogenannten Pockets, wie die Engländer sagen, ne, ihr Übergewicht gehabt. Das war ja, glaube ich, das war das Momentum, das so ab der 20. Minute gegriffen hat. Foden anspielbar, Kobbie Mainoo, super Spiel gemacht. Und genau aus diesen Zonen heraus sind sie mal sowas wie gefährlich geworden. Endet wie immer in dem Turnier einfach, sie kriegen Harry Kane nicht richtig im Strafraum angespielt. Er kommt halt kurz, das funktioniert auch soweit alles, aber es ist nie zu Ende gedacht. Ich glaube aber, das liegt eher an ihm und seiner Verfassung als an anderen Dingen.
Ja, wobei ich heute den Eindruck hatte, zum ersten Mal hatte, heute wirkte Harry Kane auf mich fast wieder fit, also zumindest in der ersten Hälfte. In der zweiten Hälfte gab es dann ja nicht mehr so viel zu sehen. Fandst du ihn nicht agiler? Ich fand, dass er viel schneller wieder in der Sturmspitze war, nachdem er sich den Ball tief geholt hatte. Also hat sich anspielbar gemacht, dann haben sie den Ball meistens in den rechten Halbraum und dann...
Kann gut sein, dass du recht hast, kann gut sein. Ich hätte es jetzt nicht zwingend so vernommen, aber es kann schon sein, dass du recht hast, ja.
Aber interessant auf jeden Fall, also ich meinte natürlich vorhin Walker, der höher stand als Saka, nicht Trippier, ganz so wild war es mit Trippier jetzt nicht, er war schon ein bisschen zurückhaltender, aber war eben schon interessant, dass man eben diesen rechten Flügel, den rechten Halbraum, es gab quasi 2 Aggregatzustände, das eine war, er war geflutet, dann waren Mainoo, Foden, Saka und Walker da, manchmal sogar noch Harry Kane und das andere war, er war isoliert, das war, dann haben sie versucht etwas Ähnliches auf der anderen Seite zu machen, das gab es aber viel seltener und dann die Verlagerung auf Saka zu spielen, das hat so 2-3 Mal ganz gut geklappt und der, muss man ja auch sagen, war im Grunde so mit der Unterschiedsspieler mit Phil Foden vielleicht in der ersten Hälfte, weil der einfach, egal gegen wen er sein direktes Duell hatte, er hat allen Kopfzerbrechen bereitet.
Ja, der Spieler des Turniers, wenn man jetzt mal die individuellen Leistungen betrachtet, der Engländer, glaube ich, ziemlich klar, vor allen Dingen, weil, und das ist manchmal, ich sage jetzt mal sein Verderben, in Anführungszeichen, dass der so lange rumgeschoben wird, weil der halt alles uneitel tut. Also der hat ja teilweise einfach nur die Fünferkette hinten rechts aufgefüllt. Er hat auch in dem Turnier schon links gespielt. Und er macht alles de facto ohne großen qualitativen Abfall. Also ich erzähle das schon das ganze Turnier und aber auch schon die ganze Saison über oder auch die letzten beiden Saisons über im Podcast, was der Typ in dem Alter an Reife mitbringt. Das ist wahrscheinlich sein größtes Plus. Es scheint alles, was der tut, einen Sinn zu haben. Und dazu ist er noch besonders talentiert. Und wenn man sich jetzt nochmal überlegt, dass genau dieser Spieler Strafstoß geschossen hat, nicht einen Strafstoß, einen Elfmeter geschossen hat im Elfmeterschießen. Der ja, nicht so lange her, beim letzten Finale der Europameisterschaft nämlich, noch derart beleidigt worden ist, rassistisch beleidigt worden ist, weil er eben sich getraut hat in jungem Alter und verschossen hat. Und dass der hingeht und den wie selbstverständlich reinhaut, der auch im Übrigen der Posterboy war von der letzten Niederlage gegen Island vor dem Turnier, auch wieder mit aus meiner Sicht schon Tendenzen Richtung Hautfarbe. Das ist besonders, das muss man glaube ich besonders hervorheben, und Bukayo Saka ist ein Superstar, und ich sag das, habe das bei Rondo TV auch die ganze Zeit schon gesagt, Top 2 rechts außen der Welt.
Ja, und vor allem, also man hat heute gemerkt, was für ein irre gutes Raumverständnis Saka, also Saka hat mich da fast so ein bisschen an Thomas Müller erinnert, oder ja, auch Petri ist so jemand, der sich mit natürlich einem anderen physischen Profil, aber die Räume ähnlich gut sucht. Also Saka stand nie im falschen Raum eigentlich, und das, obwohl sie da so fluide waren. Mhm. Und wer mich da überrascht hat, war Mainu, weil bei Foden wusste man schon, er fühlt sich halt deutlich wohler auf der Seite, das hast du gemerkt, er hat eben wieder die Option, nach innen zu ziehen, den Fuß offen zu haben, zirkelt ja auch diesen wunderbaren Schuss ans Lattenkreuz, aber Mainu, fand ich, hatte eine ganz gute Entscheidungsfindung, hat nicht immer gepasst, aber wann er quasi in das enorme Risiko auf sich nimmt, quasi mit vorne reinzugehen. Und das fand ich das Interessante, also zum einen, dass das funktioniert hat, und auf der anderen Seite, dass die Niederlande sich aber nicht in der Lage gesehen haben, das zu bestrafen. Denn du hast es ja auch schon angedeutet, es war sehr wild, es war sehr fluid, es gab quasi vier Spieler, die so gemacht haben, in Anführungszeichen, was sie wollten, das haben sie sehr schlau und gut gemacht, aber da waren ja irre Kontergelegenheiten eigentlich auf der Straße gelegen, und die haben die Niederlande nicht angenommen.
Die Niederlande hat ja nur so lange, haben nur so lange überlebt, weil sie das gleich gemacht haben wie zum Schluss gegen die Türken. Wahnsinnige Hero-Aktionen hinten.
Stimmt.
Das ist auch das ist ja auch nochmal, steht ja auch im gesonderten Zettel. Ich glaube, Koeman hat sogar noch Vertrag jetzt über das Turnier hinaus, und das steht wohl auch alles gar nicht in Frage. Aber was der aus diesem Kader gemacht hat, ist schon auch wahnsinnig wenig. Ne? Das waren schon zwei Teams gegeneinander, bei denen man Fantasien entwickeln könnte, wenn man sich so den Kader anschaut. Und ja, ich bin da auch nicht so glücklich mit gewesen, wie das alles funktioniert. Ich fand dessen Wechsel auch nie verstanden. Also ich habe auch mal überlegt, bringt der Weghorst zum Beispiel von Beginn an? Das hat ja schon, das muss man sagen, war eine gute Idee, dass er den eingewechselt hat. Und das bringt ja auch immer direkt gleich was, warum der Memphis hat spielen lassen, das ganze Turnier. Eines Tages werden wir es vielleicht in den Memoiren erfahren. Ich verstehe es nicht so richtig. Und wie man eine solche eigentlich spielintelligente Truppe solche billigen Fehler machen lassen kann, Spiel für Spiel in dem Turnier, finde ich schon auch erstaunlich.
Ja, ich glaube, da müssen wir gleich noch ins Detail reingehen. Aber lass mal kurz bei den beiden Toren bleiben, weil über Depay müssen wir danach daneben noch sprechen, weil der musste ja verletzt raus. Interessant ja am 0:1 aus Sicht von England war, das war eine sehr gute Nachsetzaktion von Simmons gegen Declan Rice. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht so häufig gesehen, dass der so klar einen Ball verliert und im Grunde dann eigentlich noch faul spielt, aber Simmons fällt halt nicht in dem Fall. Und das war aber ein Muster. Also es gab, wenn es Umschaltaktionen gab von den Niederlanden, dann waren es eben tatsächlich lange Bälle oder Depay, der aufdrehen konnte im Zwischenraum. Was hat da England falsch gemacht oder was haben die Niederlande gut gemacht?
Ich glaube gar nicht, dass es in dem Fall so ein ganz großes strukturelles Thema war bei den Engländern, sondern das war halt der Moment, also ich hatte das für mich so notiert, war aber auch nicht so glücklich damit, dass ich mir dachte, das ist genau diese negative Art Fußball zu spielen, die dafür sorgt, dass Spieler wie Declan Rice dann irgendwann mal diese halbe Sekunde zu sehr an die Kontrolle denken wollen, um dann in solche Fehler reinzulaufen. Ich glaube gar nicht zwingend, also das sind Dinge, die passieren halt dann irgendwann mal. Und dass Xavi dem halt nachgeht, ja gut, fair enough, und dass er ihn so trifft, ich dachte gestern, wir haben das Tor des Turniers gesehen, also wahrscheinlich noch ein bisschen bedeutend.
Warten wir mal lieber zum Finale inzwischen, würde ich sagen.
Unmöglicher. Aber ich weiß gar nicht, ob die Engländer zu dem Zeitpunkt viel falsch gemacht haben. Das würde ich gar nicht zwingend so sehen bei dem Tor.
Wie fandst du das hohe Stehen? Weil es war ja kein Pressing. Und in dem Fall war es ja so, also es hat die Niederlande durchaus vor Probleme gestellt, aber in der Aktion war es so, dass die Niederlande einfach ruhig geblieben sind und dann eben irgendwann diesen langen Ball geschlagen haben, der aber auch möglich war, weil das Spielfeld ziemlich lang war in der Szene.
Ich finde immer, dass ich versuche immer das so zu sehen, was haben die Engländer vorne, wie können sie es denn machen? sozusagen. Ja, okay. Wie können sie es im Mittelfeld machen und wie können sie es hinten dann machen? Wie können sie es aber auch, ich sage jetzt mal, durchweg verteidigen? Und die Engländer haben immer dann eigentlich am besten gefallen, wenn sie genau das gemacht haben. Wenn sie es quasi angedeutet haben, die Räume zwar zulaufen, aber du kannst halt mit dem Spielermaterial, glaube ich, nicht Vollgas vorne die ganze Zeit vor allen Dingen draufpressen. Mhm. Deswegen hat mir das eigentlich immer gefallen. Das waren auch die, da glaube ich, haben sie auch in der ganzen Southgate-Zeit die besten Leistungen gebracht, wenn sie es genau so gespielt haben. Stimmt, du hast recht. Es ist erstaunlich, dass die Niederlande mit den Spielern nicht noch öfter da durchrauschen, also so klassisch Ballcarrying durchkommen oder einfach nur sich bestätigen, den Ball halten und einfach weiterspielen. Das stimmt, ja. Aber fand ich soweit überzeugend. Das hat man, glaube ich, auch ansatzweise, also war so ähnlich auch wie gegen Schweiz, da hat man es auch schon ansatzweise gesehen, dass dieselbe Idee ist, glaube ich, die da dahinter steckt.
Ja, das stimmt. Du nimmst halt, du bist einfach präsent im Raum, nimmst aber eigentlich keinen Spieler raus. Also bei der Schweiz konnte Xhaka machen, was er wollte, im Rahmen seiner Verletzung, also eben keine langen Pässe, sondern nur durch kurze Pässe. Und hier war es ja auch so, gab es in der zweiten Hälfte die Chance für Weghorst, die war ganz fantastisch rausgespielt von den Niederlanden in einem hohen Pressing. Englands hat man sich quasi durchgespielt. Aber da sind wir noch nicht. Wir sind jetzt in der 14. Minute. Da kommt Bellingham dem Ball entgegen. Und hier wiederum stellen ja nur die Niederlande. Hier hat kein Niederländer richtigen Zugriff. Bellingham kann dann eben die Verlagerung spielen auf Saka. Das war eine der drei Szenen, die ich angesprochen habe, wo Saka mal isoliert war. Der zieht nach innen und schießt, wird aber geblockt, hat aber drei Spieler auf sich gezogen. Vielleicht waren es sogar vier. Müsste ich nochmal nachzählen. So kommt Kane zum Abschluss. Sein Schuss geht rüber, aber wird von Dumfries getroffen mit der offenen Sohle. Felix Zweier gibt zunächst Abstoß und dann schickt ihn aber Christian Dingert nach draußen und er schaut sich die Bilder an, entscheidet auf Strafstoß und den verwandelt dann Harry Kane zum 1:1. War das für dich so die korrekte Entscheidung?
Nicht zwingend. Ich fand es ja auch nicht falsch. Ich glaube, so muss man es ja inzwischen sehen mit Eingriff von VAR. Wenn sie nicht falsch ist, dann ist sie im Zweifel erstmal richtig.
Muss man erstmal dankbar sein, ja.
Aber ich finde es schon, also ich weiß nicht. Das ist ja auch witzig, dass es so ist, dass in England so viel darüber diskutiert worden ist, aufgrund Bellingham und Zweier und so. Also ich will das auch alles gar nicht so hochhängen, wenngleich ich die Kritik an Felix Zweier schon verstehen kann. So ist es nicht. Aber in England sagen wir ja ehrlich gesagt so, it's fixed. Ne? Und ja, it's not fixed. Ich glaube, das weiß man jetzt danach. Der war für mich schon, und ich habe auch einfach nur mal danach mal geguckt, was so meine englischen Kollegen sagen. Und die sagen auch schon auch alle, oh, der war schon sehr soft. Weil, also, ich habe ja diverse Gruppen von diversen Formaten, die dann halt irgendwas reinschreiben und einer hat zuvor geschrieben, oh, das ist Strafstoß für mich. Und wenn der inzwischen schreibt Strafstoß, dann weiß ich schon, dann bin ich wahrscheinlich eher nicht dabei. Und für mich war es im ersten Moment, nein, passt. Und ehrlicherweise, ich hätte es lieber nicht gegeben gesehen.
Ja, ich muss sagen, ich sehe es ein bisschen anders, weil man hat diese Szenen relativ oft, dass jemand mit offener Sohle einen Schuss blockiert. Wenn es so Vorderfuß auf Vorderfuß ist, ich finde, dann hat es eine andere Qualität. Aber so, das ist gesundheitsgefährdend. Es passt zu der Linie, die Rossetti vor dem Turnier angekündigt hat, aber da sind wir bei einem Problem, was ich durchaus damit habe. Ich verstehe, dass solche Turniere verwendet werden, um im Licht der Öffentlichkeit und ja auch mit den vermeintlich besten Schiedsrichtern, die man zur Verfügung hat, Regelanpassungen oder die Auslegung von Regeln konsequenter oder weniger konsequent zu machen und neue Dinge einzuführen. Ich verstehe, woher das kommt und das ergibt ja auch Sinn, weil man hat die Aufmerksamkeit für zum Beispiel die Kapitänsregel. Aber das ist jetzt schon der zweite Fall nach eben der Handspielregel, wo man halt wieder einem Publikum, das das sehr wahrscheinlich nicht mitbekommen hat, weil wer guckt sich diese langweilige einstündige Pressekonferenz mit Rossetti an, erklären muss, ja, sie haben gesagt, auch wenn der Ball geschossen wird und der Ball weg ist, wenn es gesundheitsgefährdend ist, will man zum Schutz der Spieler das öfter pfeifen. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass sie da sogar eine Szene gezeigt haben, wo es eben genau darum ging, faul nach dem Schuss, der Ball ist noch im Spielfeld. Die Schussaktion wurde zwar durchgezogen, aber es war eben gesundheitsgefährdend. Also es scheint zur neuen Linie zu passen, aber
ja, also Lutz Wagner hat es, glaube ich, schon auch so erklärt, dass man es einigermaßen nachvollziehen kann, weswegen ich nochmal sage, das ist keine Fehlentscheidung, was er dann dagegen gesprochen hätte. Ne? Also, nee, wie war die Originalentscheidung? Keiner, ne?
Originalentscheidung war keine. Und
genau,
dann
keiner.
Nach
okay, dann ist overruled worden. Ja, okay, wenn ich das so sage, dann hätte es eigentlich nicht passieren dürfen, weil aus meiner Sicht war es eben keine klare Fehlentscheidung, die overruled hätte werden sollen. Nicht können, aber sollen. Also, aber mein Gott.
Ja, also das war so der erste Punkt bei Rossetti. Ich habe jetzt gerade nochmal hier mein Dokument aufgemacht. Er hat gesagt, Schiedsrichter sollen keine Toleranz mehr gegenüber gesundheitsgefährdenden Faust zeigen. Selbst bei einem gespielten Ball gibt es dann gelb. Playing the ball is not enough. Das waren einige Szenen, die sie gezeigt haben. Das heißt, selbst wenn du den Ball klärst und dabei aber gesundheitsgefährdend vorgehst, siehst du gelb. Das haben wir auch schon mehrfach gesehen bei dieser EM. Und ich meine mich zu erinnern, dass sie da auch eine Szene gezeigt haben, wo eben nach einem Schuss. Also, aber wir werden es ja nicht mehr ändern. Man kann definitiv sagen, es war eine strittige Entscheidung, aber es hat ja dafür gesorgt, dass dieses Spiel eine ganz fantastische Dynamik bekommen hat für alle neutralen Beobachterinnen und Beobachter, weil wir haben jetzt nach 14 beziehungsweise 18 Minuten, es hat eine ganze Weile gedauert, bis der Strafstoß ausgeführt wurde, haben wir zwei Tore und dann geht es ja wunderbar weiter. Dumfries rettet auf der Linie nach einem ganz tollen Pass von Saka und Dribbling von Foden. Wunderbare Aktion, die kann man sich in super Zeitlupe wirklich 13.000 Mal angucken. Auf der anderen Seite köpft dann Dumfries nach einem geblockten Schuss von Malen nach einer Ecke an die Latte. Dann kommt wieder Phil Foden, zirkelt einen Schuss ans Lattenkreuz. Das wäre der Jamal 2.0 gewesen. Also es war ganz wunderbar, bis dann die Halbzeit kam und Koeman dann anpasst. Und dann war es vorbei.
Ja, stimmt. Also die vorneweg Minute 45 bis 60 war einfach Zeitverschwendung. Das ist echt, das war das intensitätsloseste Spiel, das ich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Was gibt's ja oft,
ne? Durchaus so viel die Arme eingesetzt hat. Ist das für dich keine Intensität? Also ich bitte dich, du stehst doch den Boxen nahe. Also was ist, hell, verstehe ich alles gar nicht.
Ich habe mir bei uns in der Gruppe geschrieben, ich habe von keinem Spieler was gesehen. Okay, dem kann man es nicht vorwerfen. Ey, war wirklich, also schade, ne? Schade.
Ja, ich meine, ging es nicht auch sogar schon in der ersten Hälfte los, als Memphis Depay verletzt raus musste und dann Ronald Koeman Fermann bringt und letztlich man jetzt dann drei zentrale Mittelfeldspieler hat und quasi diese Unterzahl, die man immer wieder durchs Überladen hatte, die ist jetzt aufgehoben und sowohl Reinders als auch Scouten als auch vor allem Fermann, die sind halt dann immer mitgegangen, wenn einer von denen zwischen die Linien gegangen ist.
Ja, ich habe das gar nicht so geschnallt. Ich hatte das noch nicht gesehen, dass Arke quasi links die Breite hielt zunächst. So habe ich das noch nicht gesehen. Und Fermann derjenige war, der auf die linke Innenverteidigerposition ja quasi gefallen ist. Das hatte ich so noch nicht gesehen.
Ich glaube, das war, weil Walker Ake so oft gepinnt hat, weil der so hoch stand. Manchmal war es auch Saka, aber ganz oft war es Walker und das war die gefährliche Situation, weil dann Saka eben eindrücken konnte.
Weil später ist es ja dann so passiert, dass Ake wieder quasi Gleichzahl schafft in der Mitte, Gakpo geht und Fermann geht dahin, wo er hingehört, zwischen die Linien nämlich.
Ja, also ich glaube, das war halt der Quick-Fix von Koeman und ich glaube, in der Halbzeit haben sie es dann aber sauber gemacht. Also dann haben sie es glatt gezogen. In der ersten Hälfte war es quasi noch mannbezogen im Zentrum und deswegen war es manchmal auch ein bisschen seltsam, wie sie standen. Und mein Gefühl war, dass einer der Gründe, warum es dann in der zweiten Hälfte so viel weniger ereignisreich war, dass man dann viel weniger mitgegangen ist mit den Spielern, sondern gesagt hat, hey, wenn ihr den Raum zumacht, dann passt das schon. Schaut halt, dass ihr beim Saka, dass der nicht mal aufdrehen kann und bei Foden. Und dass es dann deswegen wieder ein bisschen strukturierter war. Das war zumindest so, dass...
Ja, genau, einfach Pockets auffüllen, ne? Auch wenn das dann komisch ist, weil dann ist ja kurz vor Schluss kommt ja dann nochmal so eine Szene, wo es ähnlich wieder von dort aus ausgeht. Nicht kurz vor Schluss, stimmt nicht, da war, glaube ich, Foden noch mit drauf sogar. Aber ja, gut möglich, dass es da nur erst einmal ums Verhindern ging, also einfach die Mitte wieder zuzumachen. Und England hatte genau dann da immer eigentlich die allergrößten Probleme, aus besagten Gründen, weil du dann ja sowas wie Tiefe bräuchtest. Selbst auf kleinem Raum, auf kurzem Raum, weil du dann ja sowas wie Ollie Watkins zum Beispiel bräuchtest, der einfach in deinem Rücken abhaut. Und da hat halt der alte Plan, glaube ich, nicht mehr ganz so gut funktioniert. Ja, so gesehen könnte man Ronald Koeman wahrscheinlich einen kleinen Orden hinmachen, dass zumindest das funktioniert hat, ja.
Ja, dafür war es halt offensiv einfach dann düster, weil bis zur Halbzeit war dann Simmons quasi auf der 9 und Malen rechts und Gakpo links und Es gab dann zwar noch einzelne Szene für die Niederlande, aber das war eher, weil es eben so ein wildes Spiel war noch in dieser Hälfte. Und dann bringt er ja Weghorst, also er hat es dann quasi gleich korrigiert. In der Halbzeit ist ja auch gut, dann quasi kein weiteres Wechselfenster dafür zu verbrennen. Aber was hat dann wirklich komplett gefehlt hat, und ich verstehe deine Kritik an Memphis Depay, ich würde aber nicht sagen Weghorst für Depay, warum denn nicht in Himmels Namen Depay hinter Weghorst? Das ist, dann hast du den einen, der immer wieder die vorderste Linie stresst, und Depay war ja immer dann gut, wenn er aufdrängen konnte und wenn er zwischen den Linien war. Und dieses Element, fand ich, hat gefehlt, auch weil England das gut verteidigt hat, weil man da eigentlich sehr diszipliniert immer im Zentrum mit zwei Spielern stand, mindestens mit zwei Spielern. Mhm. Aber deswegen war es offensiv von den, also wir haben über England geschimpft in der zweiten Hälfte, das gilt ja für die Niederlande auch. Die größte Chance, der erste Schuss der zweiten Hälfte war in der 77. Minute, das war ein Freistoß, der dann von Van Dijk, nee, 65. Entschuldigung, von Van Dijk dann aufs Tor gespitzelt wurde. Das war die erste Offensivaktion, die wir da überhaupt gesehen haben von einem Team.
Wen hättest du geopfert, um Memphis draufzulassen?
Ja, ne, es ging ja nicht, weil er verletzt war.
Aber also jetzt noch von der Überlegung her.
Ja, ich finde dann, dass du dann tatsächlich Malen rauslassen musst.
Und ja, gut. Ein bisschen ja, gut, das war eh kein gutes Spiel. Das muss man fairerweise sagen, dass das, also sowieso, das ist ja, also jetzt bei allen strukturellen Themen, die es in der Offensive bei den Niederlanden einfach gibt, das war ja auch das ganze Turnier über schon so, dass es im Grunde die Einzelleistung von Gakpo war, die ganz viel zugunsten der Niederlande gerissen oder verändert hat. Aber heute war es natürlich schon ein sehr, sehr schlampiges Spiel in Ballbesitz. Das muss man schon ehrlicherweise dazu sagen. Ich glaube, die hatten schon mit dem, also ich glaube nicht, dass die damit gerechnet haben, dass die Engländer sie so stressen, und damit hatten sie schon ihre Probleme am Ball. Was, wie du ja vorher schon mal gesagt hast, es gab ja die Momente, wo sie es durchspielen. Also man würde denen ja eigentlich zutrauen, dass sie es könnten. Die haben sowohl ein paar Passautomaten da drin, mit Scouten, mit Fermann, als auch die, also Ryan, das will ich wahrscheinlich auch mit dazu zählen, der kommt ja ganz gemütlich zur Seite weg und sehr elegant in aller Regel auch. Aber da waren sie heute nicht so besonders, muss man ehrlich sagen.
Ja, es war eins, vielleicht sogar das schwächste Spiel der Niederlande bisher bei diesem Spiel.
Das ist, glaube ich, sowas, was als Überschrift über der ganzen Sache steht, ist, das war lange Zeit Englands mit relativ großem Abstand bestes Spiel. Absolut. Und es war über fast die gesamte Strecke des Spiels das schwächste Spiel der Niederlande, die mich eigentlich gar nicht überzeugt haben in dem Turnier bis jetzt.
Und hat das,
und
vielleicht
jetzt können
auch,
sie es nicht mehr.
Hat das vielleicht auch damit zu tun, also, weil du hast es ja vorhin schon angedeutet, die Niederlande haben sehr viel Hero Ball gespielt, es waren viele Einzelaktionen. Gut, also Simmons, der hatte seine Einzelaktion, aber dann gucken wir die anderen beiden an, die immer dann wichtig waren. Depay musste verletzt raus in der ersten Hälfte, das ist natürlich schwierig. Aber warum war von Gakpo so wenig zu sehen?
Gute Frage. Sehr gute Frage. Es gab schon ein, zwei Szenen, wo ich dachte, er hat es, aber das ist so ein bisschen die Krankheit, die er auch bei Liverpool teilweise hat, dass er nicht immer das Tempo dann so richtig gut dosiert. Und die Engländer, finde ich, waren schon relativ gut ausbalanciert. Also zum einen hat die Restverteidigung wieder ganz gut funktioniert bei den Engländern. Das ist ja fairerweise was meistens so ist, zum Ersten, so dass er jetzt nicht gnadenlos in den Konter hat übergehen können, aber selbst ja auch, wenn der, und das sind meiner Meinung nach immer noch seine stärksten Areale, wenn der einfach links draußen den Ball bekommt, um dann langsam nach innen zu ziehen, da haben die Engländer sich gut geholfen, gut übergeben, sind natürlich auch gerade zur Seite weg relativ athletisch in der Hilfe. Ich fand, dass, also Gehi Trippier hat mir jetzt nicht so gefallen auf der linken Seite, erste Hälfte, aber die rechte Seite und vor allen Dingen John Stones hat heute halbwegs fit ausgesehen. Und da, finde ich, haben die Engländer einen ziemlich guten Job gemacht. Und er, da gibt es ja durchaus auch noch die Diskussionen drüber. Der Typ, das ist ja, glaube ich, klar, der hat alles. Aber irgendwie scheint es ihm in Momenten abhanden zu kommen. Also sowas wie dieses, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, die Aura wahrscheinlich, das einfach möglich zu machen. Das passiert irgendwie so auf dem Niveau, aber dann, wenn es drauf ankommt und wenn man auch bei Liverpool, wenn eingewechselt wird und weiß, okay, jetzt muss er die Offensive sein, in großen Spielen, dann ist er doch wieder weg. Und davon hatten teilweise Aktionen auch was. Da haben wir die, hat mir schon auch so die totale Überzeugung dann gefehlt. Aber das wäre jetzt zu einfach, nur darüber zu sprechen, sondern ich glaube, die Engländer haben das auch sehr ordentlich verteidigt. Die haben überhaupt ein, finde ich, relativ diszipliniertes Spiel geliefert.
Ja, total. Das finde ich auch. Und es war eben ein deutlicher Unterschied zu sehen. Auch bei England hat ja bei weitem nicht alles geklappt. Aber man hatte den Eindruck, dass auch in dieser zweiten Hälfte England sich mit sich selbst wohlgefühlt hat. Ich meine, klar, das ist das Spiel, was sie quasi die ganze Zeit schon spielen. Wenn du bei den Niederlanden immer wieder gesehen hast, es gab Unstimmigkeiten, unabgestimmte Laufwege, man hat auch miteinander gehadert und zum Teil auch bei Szenen, wo man sich denkt, ja, meine Güte, jetzt hat er halt nicht gleich die Flanke gespielt. Ich würde mich auch ärgern, wenn ich als Gakpo da mit vollem Tempo in den Strafraum reingehe, aber danach hätte man ja trotzdem noch eine Chance rausspielen können.
Stimmt, ja.
Das war schon
unterschiedlich viel so Fingergestikuliererei. Ne? Ich habe mich auch gefragt, war das immer schon so in dem Turnier? Also ich habe es ja einmal gar nicht gesehen. Das war mit das einzige Spiel, was ich nicht gesehen hatte in der Vorrunde. Aber das fiel auf, ja, heute, dass die offensichtlich auch mit sich selbst nicht glücklich war. Ne? Also generell die Körpersprache von Xavi ist im ganzen Turnier komisch gewesen, finde ich. Aber wie du sagst, ja, untereinander, das stimmt schon.
Ja, also Körpersprache immer schwieriges Thema, aber es war zumindest zu sehen. Und daran hast du auch gesehen, dass England eben, es war jetzt nicht klar, dass da jetzt noch ein Tor fällt. Aber das Interessante ist, es gab ja den Warnschuss. In der 79. Minute, lange Ballbesitzphase England, die Niederlande, sie können auch gar nicht ins Pressing kommen, weil sie im Grunde dann in so einem 3-1 vorne standen mit Weghorst vorne. Und also es war dann quasi so wie bei England auf der anderen Seite, stell dich halt hin, aber anlaufen brauchst du jetzt nicht bis auf den Torhüter durch, weil das wird eh nicht zum Erfolg führen, obwohl England da dann in Viererkette aufgebaut hat. Das fand ich ganz interessant. Den Luxus konnten sie sich erlauben. Sondern nach so einer langen Ballbesitzphase kommt dann England über den rechten Flügel durch, Walker legt auf Saka und der trifft mit einem Kontakt zum 2-1 und der Treffer zählt aber nicht wegen Abseits. Und jetzt fällt das eigentliche 2-1, das dann zählt, jetzt nicht komplett identisch, aber es gibt ja eigentlich schon Muster, die da ähnlich sind, nämlich unter anderem, dass die Niederlande da in Unterzahl stehen auf einmal auf dem linken Flügel.
Ich glaube, gegen die Slowakei war es auch im Achtelfinale, da gab es auch schon einen ähnlichen Spielzug. Und der ist im Übrigen made by Pep Guardiola, also / Manchester City, / Arsenal. Und die Co-Produzenten kommen genau aus dem Team. Das, was ich vorher gemeint habe, ich hatte das Gefühl, dass es heute sowas gab, wie wirklich die Intention, wenigstens vereinzelt auch offensive Spielzüge zu fahren. Die gab es ja, glaube ich, in der Gruppenphase. Also entweder sie haben es einfach noch gar nicht besprochen zu dem Zeitpunkt.
Hatten keine Zeit für Offensive, ja.
Möglich, also klingt ja immer so blöd, aber es kann ja wirklich sogar so sein. Und wann immer sie sozusagen auf die Automatismen aus den Vereinen zurückgreifen, funktioniert es ja plötzlich. Und dann habe ich das Gefühl, dass die Meter sich leichter, ist ja völlig normal, ne? Da machen sich die Meter auch leichter.
Ja, das stimmt. Und es ist halt interessant, weil man es halt auch quasi fast spielerunabhängig gesehen hat. Also du hattest eben diesen Lauf an die Grundlinie zurückgelegt und Saka steht genau da, wo er stehen muss. Also wirklich auf den Zentimeter genau da muss er stehen. Dieser Pass kann quasi blind gespielt werden. Und auf der anderen Seite hattest du ja Shaw, der in der 88. Minute nach einer Verlagerung auch an die Grundlinie kommt und der spielt auch den Pass eigentlich perfekt ans Eck vom 5-Meter-Raum und da verpasst dann Watkins, war es, glaube ich, knapp. Da gibt es dann den Foden-Schuss hinten raus, Palmer hat dann drüber geschossen, Foden stand er ja gar nicht mehr auf dem Platz, sorry. Aber ja, das fand ich interessant zu sehen. Und dann kommen wir eben zu dieser letzten Szene, über die wir eingangs schon gesprochen haben. Natürlich ist das extreme Klasse. Es zeigt aber auch, und ich habe nochmal in unsere Dokumente geguckt, wann wir über Ollie Watkins gesprochen haben in der Ligatour. Und das war schon in der letzten Saison, wo du erklärt hast, dass er klarer Zielspieler ist unter Emery. Und diesen Eindruck, also diese Aura hatte dieses Tor, fand ich. Das ist einfach jemand, der schon ganz oft im 1-gegen-1 angespielt wurde und der auch schon weiß, was man gegen so Innenverteidiger alles machen kann. Und dann hat es halt hier perfekt geklappt.
Ja, 100%. Also der Typ ist natural born finisher. Der hat das einfach. Und ich glaube, den interessiert das alles gar nicht, was um ihn rum passiert. Der sucht sofort den Abschluss. Und deswegen ist der ja so eine interessante Option. Jetzt haben wir ja erfahren im Nachhinein, das ist dann auch wiederum sinnvoll, warum Ivan Toney mit dabei ist. Das habe ich ja nicht so ganz geschnallt bei der Kadernominierung. Aber okay.
Wegen des Elfmeters.
Für den einen ist halt mit dabei. Ja. Okay. Und ja, Watkins ist genau das und der kommt aus einer Saison, in der einfach alles funktioniert hat für den. Alles. Alles. Und Cole Palmer, das sage ich auch gerne nochmal, deswegen habe ich das ganz gut verstanden. Foden ist derjenige, der aufdreht und Tempo aufnimmt und Cole Palmer kann durchaus auch aus der Tiefe passen. Und der kann auch mal einen Ball spielen, der so fast schon drüber ist, wo du denkst, boah, Alter, mach's nicht. Aber er macht's und Watkins traut sich das zu. Und deswegen, ich habe viel geschimpft über die Auswechslungen von Southgate in dem Turnier oder vor allen Dingen die Einwechslung oder die Nicht-Einwechslung. Ich verstehe bis heute nicht, was das alles mit Anthony Gordon soll. Ich raff's einfach nicht. Habe ich auch heute wieder nicht ganz verstanden, wobei ich es zum ersten Mal verstehen konnte, dass er ihn heute jetzt nicht unbedingt bringt. Und vor allen Dingen, weil jetzt Shaw halt fit ist, ne? Okay, fit ist er nicht, aber er spielt.
Es reicht für ein paar Minuten.
Genau. Ich glaube nicht, dass es eigentlich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das gesund ist, was die da machen, aber so ist es halt. Und dann bringt er die beiden und die machen das Tor. Und ja, das ist ein Tor, das macht der halt öfter genauso, weil der halt einfach diesen unbedingten, direkten Torzug hat und sich Dinge zutraut. Und das meine ich damit, ne? Bellingham mit dem Fallrückzieher, den er macht, sowas musst du dir halt in dem Moment erstmal trauen. Und ich glaube, das tust du, weil du aus einer Situation kommst, die dir ja sagt, es hat ja alles funktioniert in der Saison. Es war nicht selten so, dass der Watkins Dinge aus Winkeln draufgehauen hat, wo man dachte, ja, komm, aber dann ist er halt drin.
Ja, das Überraschungsmoment, das war definitiv, hat das eine ganz große Rolle gespielt bei diesem Treffer und führt jetzt zu einem Finale Spanien gegen England. Es muss doch eigentlich jetzt so sein, dass England das gewinnt.
Ja, ja, also im Grunde knüpfen wir nahtlos an die Europameisterschaft 21 an, wo England auch immer eine Halbzeit lang okay aussah oder wie im Finale gegen Italien überragend. Und dann kommt da die zweite Hälfte und dann musst du halt beten, dass es irgendwann läuft. Inzwischen habe ich das Gefühl, so, das ging mit dem dritten Gruppenspiel los. Inzwischen habe ich das Gefühl, das ist der Sommer, in dem es einfach genau so kommt. Ist die große Frage, liegt den Engländern das, was die Spanier machen? Vermutlich. Die Spanier haben aus meiner Sicht in der Verteidigung überzeugen die mich nicht, weder was Kontersicherung betrifft oder generell Umschalten in die Defensive, noch was die Strafraumverteidigung betrifft. Ich fürchte aus Sicht der Spanier, dass es irgendwie noch so kommen muss, dass Unai Simon ein Faktor wird.
Ja.
Und das sind eigentlich alles Dinge, die den Engländern sehr viel besser liegen als die Idee der Niederlande in der zweiten Hälfte oder der Schweizer, dass man pragmatisch sich in den Midblock stellt und einfach mal abwartet, was so passiert, fürchte ich. Dass es vom Matchup her für England passig, also aus Sicht der Spanier, mir ist es am Ende völlig wurscht, wer das gewinnt, aber aus Sicht der Spanier fürchte ich, dass sie den Engländern besser liegen als ganz viele andere Teams. Also das muss man ja schon fairerweise sagen. Wenn ich über England eines gelernt habe, in den gefühlt 940 Länderspielen, die ich übertragen durfte, ist immer dürfen, dann genau das, dass sie eine Kontermannschaft sind.
Ja. Also ich bin sehr gespannt auf dieses Finale. Und weil du jetzt aber gerade Unai Simon noch angesprochen hast, muss ich noch kurz ansprechen. Wahrscheinlich hätte er ihn trotzdem nicht gehalten. Mhm. Aber warum Pickford nicht übergreift beim 0:1, das muss mir mal einfach ein Torhüter-Experte erklären. Und ich werde keinen finden, weil es war einfach falsch, oder? Also es muss. Mhm. Warum geht er
da? Ja, Jordan Pickford ist auch so ein rätselhafter Typ, weil ich habe das irgendwo gelesen auf irgendeinem sozialen Netzwerk, dass jemand geschrieben hatte, man kann jetzt schon den Fall aufmachen, dass Pickford der beste Torhüter in der Geschichte Englands ist. Dann habe ich kurz überlegt, Peter Shilton und so, ne, da kann ich mich jetzt nicht zu äußern, weil ich natürlich dessen Schaffen nicht gesehen habe. Der hat halt einfach 1000 Länderspiele, aber ich sehe schon, woher das kommt, weil der war natürlich jetzt in der erfolgreichsten Turnierzeit da und hat meistens schon seine Leistung gebracht. Und immer wenn ich denke, so, das ist Jordan Pickford, auch bei Everton ist genau das Gleiche, dann kommt wieder eine Phase von 2-3 Spielen, wo man denkt, boah, da sind technisch schon, also, naja. Und das ist halt heute auch wieder so ein Moment. Ein richtig guter hat den natürlich, ne?
Ja, oder ist zumindest näher dran. Es gab auch noch später die Aktion, wo er mit beiden Fäusten in Rücklage eine Flanke klärt und dann danach auf dem Boden liegt und aufsteht und sagt, hier, habe ich geil gemacht, oder? Vielleicht störe ich mich da auch ein bisschen zu sehr an der Körpersprache, was man ja eigentlich nicht sollte, aber das ist... Ja. Was machen wir daraus, dass wir gestern ein Halbfinale gesehen haben mit 6:9 Schüssen und das Team mit 6 Schüssen hat gewonnen und heute haben wir ein Halbfinale mit 7:9 Schüssen gesehen und das Team mit 9 Schüssen hat immerhin gewonnen. Können wir uns jetzt auf 3:3 Schüsse nach 90 Minuten plus Nachspielzeit im Finale freuen?
Ja, und dann gibt es jeweils pro Seite 10 Strafschüsse, Elfmeter Und dann irgendwann passiert es. Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich habe bei dir kaum reinhören können jetzt im Verlauf des Turniers. Ich finde schon, dass das Turnier als solches wie so ein Rückfall ist. In Zeit von vor 15 Jahren oder so, so wie der Fußball ist, mit Elementen.
Seit dem Viertelfinale, so, würde ich sagen, ist es wieder so, ne?
Ich fand es schon auch teilweise in der Vorrunde. Eigentlich haben ja alle 4-5-1 gespielt oder 5-4-1.
Ja, stimmt, fair.
Und so gut wie kaum Pressing oder wenn dann wirklich höchst situativ. Und dann gab es halt mal so einzelne Fragmente, die jetzt aus der Aktualität rausgeklaut sind. So ein, was weiß ich, Inverted Winger, der dann einmal kurz ins Pressing geht oder so. Ansonsten finde ich schon, dass es Fußball ist wie halt 2014 oder vielleicht sogar schlimmer, 2010 oder 2006 sogar. Und das war mir, also ist ja im internationalen Fußball ganz häufig so, dass das Team dann einfach gewinnt, das die höhere individuelle Klasse einfach hat. Hm. Und das hat ja bei 3 von 4 Truppen, die im Halbfinale stehen, glaube ich, hat ja diese Formel so, die natürlich ein bisschen unzulässig ist, mir schon klar, ein bisschen gar verkürzt, aber bei 3 von 4 Teams, glaube ich, kann man die anwenden, diese Formel. Und dann liegt man nicht komplett daneben, was ja umso bitterer ist, dass halt Deutschlands Ansatz wahrscheinlich vielversprechender gewesen wäre mit, ne, der einen oder anderen.
Naja, Deutschland hätte den moderneren Ansatz gehabt, das finde ich auch, genau. Weil Spanien spielt zwar anders, aber spielen quasi oldschool anders, also spielen halt so, wie halt vor 4 Jahren genau. Alle gespielt haben, mit schnellen Außenspielern, langen Bällen, Ablagen und so weiter, und Deutschland hätte immerhin was probiert. Ich hätte es wahnsinnig gerne gesehen, Deutschland gegen alle diese 4 Halbfinalteilnehmer. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, wie oft Deutschland da weitergekommen wäre. Ich habe nicht das Gefühl, dass Deutschland da jetzt irgendwie überragend war in diesem Turnier.
Nee, gar nicht.
Man hätte es eben ganz gerne
Ansatz
gesehen.
Her. Also ja. Das ist ja ein Gedankenspiel, das ist ja immer so ein bisschen blöd, aber sagen wir mal Thomas Tuchel, das England-Team, dann ist zusammengeräumt und lass Arne Slot bei den Niederlanden arbeiten und nicht Ronald Koeman, dann glaube ich, haben die auch nochmal eine andere Möglichkeit, weil sie haben ja die Individualisten für so ein Turnier. Und das ist eigentlich nur der Punkt, den ich machen wollte. Mich wundert das alles gar nicht mehr so sehr, weil ich mich da relativ bald darauf eingestellt habe im Turnier, dass das Team gewinnen wird, das einfach individuell am Ende die besseren Leistungen bringt. Und am Ende läuft es eher auf 1-gegen-1 hinaus, wie ja heute auch zum Teil. Ne? Mhm. Und ja, dann passiert es halt oder passiert nicht.
Dann sind wir gespannt, was im Finale passiert. Was jetzt noch passieren wird, ist, dass wir unsere Awards vergeben. MVP, Unsung Hero und Moment des Spiels. Nachdem wir nur ein Spiel haben, wird es ein bisschen einfacher. Mhm. Wer ist denn dein MVP, Uli?
Kobbie Mainoo.
Nehme ich heute.
Aus dem Grund, also ab dem Zeitpunkt im Turnier, das ist dann vielleicht auch nicht nur der Spieler-Award, aber schon auch, ab dem Zeitpunkt, in dem er da ist, schaut balancetechnisch alles sehr, sehr viel besser aus. Es ist, finde ich, eine ganz andere Grundpräsenz da mit ihm. Die Abstände sind gar nicht mehr ganz so wild, weil er clever genug ist, alles aufzulaufen. Macht, glaube ich, in dem Spiel gar keinen Fehler. Wenn ich jetzt nichts verpasst habe, wenigstens keinen groben Fehler. Den hat heute Rice sich geleistet. Ich fand Walker heute auch gut, der bis dato echt ein schwaches Turnier spielt.
Das wäre mein MVP tatsächlich. Also in hartem Rennen mit Saka, aber diese eine Grätsche gegen Gakpo bei Walker, die hat es bei mir rausgerissen. Die
war ja, du, zu Recht auch. Und auch heute, sowohl in der Defensive, das kriegt man ja eigentlich immer so einigermaßen von ihm, aber eben auch, dass er offensiv heute aggressiv war. Und Bukayo Saka, habe ich ja schon kurz in der Aufnahme gesagt, ist aus meiner Sicht der Feldspieler, der mit relativ großem Abstand der überzeugendste ist bei den Engländern. Schon seit 2 Jahren übrigens, also ist jetzt auch nicht erst neu, sondern.
Wer ist dein Unsung Hero?
Da muss ich mal überlegen, gibt es da einen?
Soll ich mit meinem mal vorlegen? Dann kannst du noch
ja,
ein bisschen nachdenken.
Für mich
ist es tatsächlich Denzel Dumfries. Weil das muss man sich wirklich nochmal überlegen, was der für ein Spiel hatte. Der verursacht unglücklich diesen, wie du sagst, weichen Strafstoß. sieht dafür auch die gelbe Karte. Das heißt, er darf sich nichts mehr erlauben, um nicht ausgewechselt zu werden oder eben direkt mit Gelb-Rot runterzugehen. Er rettet auf der Linie, aber mit einer solchen Ruhe, dass er es schafft, nicht nur den Ball zu stoppen, sondern ihn auch noch so zu klären, dass keiner mehr rankommt. Mhm. Also wirklich perfekt. Und es war auf der Linie. Und danach köpft er an die Latte. Also das Einzige, was wirklich gefehlt hat, war, dass er direkt danach das Tor macht. Und natürlich hat nicht alles bei ihm geklappt. Ich fand, in der zweiten Hälfte, da hat vor allem die Geschwindigkeit nach vorne total gefehlt. Da war auch er in diesem Behäbigkeitsmodus, den viele andere auch hatten. Aber insgesamt, finde ich, ist das ein verdienter Unsung Hero, meiner Meinung nach.
Ich hätte dem den Moment zugeschustert, weil ich davon ausgehen würde, dass du Xavis Tor nimmst, was ja auch irgendwie völlig naheliegend wäre, denn deswegen hätte ich die Linienklärung als Moment genommen. Fällt jetzt gar nicht so. Vielleicht ist Gareth Southgate heute der Unsung Hero.
Oh, ja, okay.
Weil dem hat niemand jemals ein Lied gewidmet, also außer halt der eine Deutsche, der so aussieht wie Gareth Southgate,
der Polizist.
Aber sonst, glaube ich, hat den niemand besungen, außer halt mit Fäkalsprache. Und heute hat das zumindest nachvollziehbar gemacht für mich. Also ich habe alles einigermaßen verstanden.
Ja, okay, ist ein guter Punkt. Ja, das sollte eigentlich mein Moment des Spiels werden. Es hätte nicht das Tor von Simmons werden sollen. Aber als Luke Shaw eingewechselt wird zur zweiten Hälfte und Thomas Bräuchner übertragen sagt, jetzt dreht er völlig durch. Ja,
das war ganz gut, ja, das stimmt.
Das hat mir einfach gut gefallen. War eine schöne Kommentierung heute auch. Aber ja, dann überlege ich mir noch einen anderen Moment des Spiels. Was war denn deiner?
Also ich weiß, dass das am Ende nicht entscheidend war und nichts, aber was ich genossen habe bei dieser EM ist genau das. Die Niederlande, die letzte Viertelstunde gegen Türkei, war der Wahnsinn für Defensivfetischisten, weil es einfach so abstrus war, wie oft man in letzter Situation klären kann. Und Dumfries, wie auch immer, das war cool heute. Das Klären auf der Linie, so kurz vor knapp, das war für mich so das, wo ich am meisten geschmunzelt habe, wenngleich dieser Treffer, der war schon besonders, da gibt's ja nichts.
Ja, dann muss ich, glaube ich, das Tor von Ollie Watkins nehmen, weil es einfach so überraschend
war. Das war auch nicht schlecht.
Und ich bin auch ganz dankbar, sage ich ganz ehrlich, dass das keine Verlängerung wurde, weil so wie die Teams vorher gespielt haben, wäre es in der Verlängerung nur schlimmer geworden. Die wollten beide kein Risiko mehr geben.
Es wäre eh ein Elfmeterschießen geworden. Glaube ich nämlich leider auch, ja.
Genau, deswegen, also dieses Tor von Watkins, das war schon schön und ist ja auch für ihn ein ganz besonderer Moment. Und wer weiß, also ich meine, das ist jetzt dann egal, ob wenn England den Titel holt, dann wird dieses Watkins-Tor natürlich noch wichtiger sein. Aber selbst wenn nicht, könnte ich mir vorstellen, dass wir so in 5 Jahren dann drüber reden. Weißt du noch, damals, das war sein erstes Highlight im englischen Team und dann haben sie eine Rolle für ihn gefunden neben Kane. Ich würde es mir so sehr wünschen, wenn es möglich wäre. Aber ich sehe die Skepsis, oje.
Ja, also je nachdem, was Gareth Southgate macht, ich fürchte ja, dass das Halbfinale schon reicht, dass wenn er weitermachen möchte, dass er weitermacht. Ich glaube aber auch zu erkennen, dass der jetzt auch genug hat. Also wenn ich tippen müsste, ist nur ein Gefühl, ich weiß echt gar nichts. Ich habe jetzt auch die Kollegen, die Nationalmannschaft begleiten, total in Ruhe gelassen, die haben was anderes zu tun, als jetzt mit mir zu reden. Aber so vom Gefühl her würde ich sagen, der wird so oder so dann am Sonntag sagen, vielen Dank für alles, weil das tue ich mir hier nicht noch ein Turnier an. Und das ist das erste Mal seit Jahren, dass es wieder ins Negative gedriftet ist, in der Zeit, als England, die eigentlich glücklich war, dass sie überhaupt mal wieder sowas wie in der Nähe eines Turniersieges sind.
Aber das wären doch tolle Aussichten für Watkins. Also belegt doch.
Für ihn, glaube ich, wäre es sehr viel besser, wenn da jemand käme, der, also ich meine, die beiden würden ja wunderbar nebeneinander passen.
Ja, genau, das bin ich nämlich auch.
Ich glaube schon auch, dass in England nicht immer ganz unwichtig ist, was kommt aus dem Mittelfeld, das darf man ja auch nie vergessen, weil Bellingham ja schon auch derjenige ist, der zum Schluss dann wenigstens als der Läufer jetzt heute drauf war, als einer der Läufer, auch wenn es ihm, glaube ich, schwer fällt, noch zu laufen, so richtig. Und ich weiß nicht, ob man sich dann zwei dieser Läufer gönnt, da bräuchtest du schon einen Trainer, der eine bisschen andere Grundidee vom Fußball hat. Aber ich wünschen würde ich es ihm auch. Ich sehe den Spieler sehr gerne.
Da kann ich mich nur anschließen. Und ich höre dich sehr gerne und sehe dich auch sehr gerne. Uli, vielen, vielen Dank, dass du neben all den Streams bei Rondo TV, also wenn ihr bei Rondo TV noch nicht reingeguckt habt, wird natürlich alles verlinkt, dass du dennoch dir jetzt hier die Zeit genommen hast für den Rasenfunk. Das freut mich ganz außerordentlich. Danke dir, dass du hier warst.
Sehr, sehr gerne. Ich wäre gerne sehr viel öfter dabei gewesen. Bin dir das schuldig geblieben. Aber vielleicht war es auch besser, weil sonst hätten alle Hörerinnen und Hörer hier gewusst, dass ich keine Ahnung vom Fußball habe, weil ich mir so sicher war, dass das einfach im Achtelfinale vorbei ist.
Und wie durch ein Wunder verschwanden auf einmal die Real-Lives der Streams von Twitch und YouTube. Genau. Wie konnte das passieren?
Nein, ich stehe dazu, dass das Müll war, und ich habe in jedem Stream auch dazu gesagt. Und übrigens, es würde mich kein Stück wundern, wenn die sowas von ins Finale gehen, weil so ist es einfach in diesem Turnier. Das habe ich irgendwie relativ schnell das Gefühl gehabt, dass es so sein wird, dass ein Team am Ende mit dabei ist. Gott sei Dank sind die Spanier jetzt mit dabei, das ist dann die Antithese dazu, aber dass ein Team da sein wird, von dem man einfach nur denkt, ihr wisst, glaube ich, auch nicht ganz genau, warum ihr da jetzt steht.
Ja, und dass es aus diesem Ast des Turnierbaumes kommen würde, jetzt auch nicht so überraschend, dann nach nein. Also danke dir, lieber Uli, und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern. In dieser Folge möchte ich mich bedanken bei RM01, bei Patrick W., bei Markus G., bei Dennis Ehlers, bei Alexander, bei Jacek und bei Infopost 253. Sie alle unterstützen den Rasenfunk finanziell, denn der Rasenfunk ist Werbe-Paywall- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über euch. rasenfunk.de/supportersclub. Da erfahrt ihr, wie das geht. Und morgen wird ein Tribünengespräch auch mit EM-Bezug erscheinen. Da werden wir über all die nationalistischen Vorfälle rund um dieses Turnier sprechen. Und dann hören wir uns natürlich nach dem EM-Finale, vielleicht ja sogar aus dem Stadion, das weiß ich noch nicht zum Zeitpunkt der Aufnahme. Bis dahin, bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter, bleibt gesund und bis bald. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank.